Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Das russische Haus in Berlin steht seit fast einem Jahr auf der Sanktionsliste der EU und bleibt doch geöffnet. Wir fragen, warum? Hohes Gespür für Arbeiter- und Einwanderergeschichten. Ewe Ben Bennigs Stück Juices ist in Mannheim uraufgeführt worden. Unterwegs in Grenzländern. Der Fotograf Christian Herrmann dokumentiert seit 30 Jahren Spuren jüdischen Lebens in Osteuropa. Seit 1984 hat in der Berliner Friedrichstraße im jetzt schicken Stadtzentrum das russische Haus seinen Sitz. Es ist die größte Kultureinrichtung, die Russland im Ausland unterhält, sowie das Goethe-Institut in Moskau das größte weltweit ist. Doch geht es im russischen Haus tatsächlich nur um Sprachkurse, Filmabende, Konzerte und Kulturvermittlung ganz allgemein? Oder ist das Haus ein Werkzeug des Kreml, der politischen Einfluss sichern möchte? Eigentlich sollte der Betrieb des Hauses, weil er gegen EU-Sanktionen verstößt, eingestellt werden. Doch das russische Haus bleibt geöffnet. Warum das so ist, darüber spreche ich mit der Journalistin Gesine Dornblüt. Guten Abend, Frau Dornblüt.
Hallo.
Das siebenstöckige Haus ist ein riesiger Bau mit 29.000 Quadratmetern Fläche. Diese Räume müssen ja die reinsten Säle sein. Wie werden die genutzt?
Ja, es gibt tatsächlich ein eigenes Kino, es gibt diverse Säle, es fand dort und findet offenbar auch weiter russisches Ballett statt, Konzerte. Es gibt diverse Unterrichtsräume für Russischsprachkurse, es gab ein eigenes Reisebüro und ich muss sagen, aus meinem persönlichen Umfeld, ich weiß, dass früher auch durchaus nicht regimetreue Russen dorthin gegangen sind, zum Beispiel, weil es hervorragende Kulturangebote für Kinder auch gab in russischer Sprache. Aber man kann schon auch festhalten, unter dem Deckmantel von Kultur wird russische Propaganda verbreitet. Letztes Jahr wurde zum Beispiel ein Film des Regisseurs Karin Schachnasarow gezeigt. Das ist der Generaldirektor von Mosfilm, ein häufiger Gast im russischen Staatsfernsehen. Der sagt, die Ukraine sei schuld am Krieg. Für Kriegsgegner schlägt er Konzentrationslager, Umerziehung und Sterilisation vor. Und was ganz sicher nicht stattfindet dort in der Friedrichstraße, sind Diskussionen über den russischen Angriffskrieg. Am 12. Juni kürzlich diese Woche war der Nationalfeiertag Russlands. Da habe ich mal geschaut, was das russische Haus da auf Instagram gepostet hat, nämlich Stolz auf das Land und die Errungenschaften unserer Vorfahren und Sorge um die Zukunft des Vaterlandes. Und letztes Jahr war ich auf der Suche nach Pro-Kreml, Pro-Putin-Russen. Ich wollte eine Umfrage machen, bin dann zu diesem Haus gegangen, zum russischen Haus in Berlin, weil ich schon vermutet hatte, dort werde ich fündig werden. Und das war dann auch tatsächlich so. Also das ist tatsächlich ein Hort von Putin-Anhängern.
Seit fast einem Jahr, seit Juli 2022, steht der Betreiber des Hauses auf der Sanktionsliste der EU. Wie ist das begründet worden?
Ja, die offizielle Begründung lautet, dass die Agentur, der das russische Haus untersteht, ein Netzwerk von Einflussagenten betreibe und Kreml-Narrative verbreite. Diese Agentur, die heißt Rossatrudnichestvo, bisschen schwieriger Name, ist zusammengesetzt aus Ross für Rassia, Russland, und dem Wort Zusammenarbeit. Und es lohnt sich, diese Agentur mal näher anzugucken. Die wurde 2008 vom russischen Außenministerium gegründet, ist zuständig für Auslandsrussen, für die Beziehung zu Kulturvereinen im Ausland und hat die Aufgabe, Kenntnisse der russischen Sprache im Ausland zu pflegen, aber auch eine positive Wahrnehmung Russlands im Ausland zu festigen und den kulturell-humanitären Einfluss, wie es heißt, Russlands in der Welt zu stärken. Und es wirkt übrigens sogar nach innen. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Umfrage gesehen eines staatlichen russischen Meinungsforschungsinstituts. Da sagte eine große Mehrheit der Russen, ihr Land gelte im Ausland als interessant, hilfsbereit, stark und freundlich. Und ich habe auch mal persönlich Bekanntschaft gemacht mit der Arbeit dieser Agentur. Die organisieren nämlich Russlandreisen für junge Menschen und ich habe 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland eine deutsche Gruppe in Moskau erlebt. Die wurde untergebracht in besten Hotels, in besten Restaurants. Also diese Agentur hat auch viel Geld. Und das Ziel dieser Reisen war es, so hieß es auf der Website von Rossatrudnitschestwo wörtlich, den Kreis konstruktiv gegenüber der Russischen Föderation gesinnter, aktiver, junger ausländischer Staatsbürger zu erweitern. Ich durfte diese Gruppe begleiten bis auf ein Treffen mit dieser Agentur. Da sollte ich ausdrücklich nicht hin, aber ich habe dann später erfahren, was dort gesagt wurde. Nämlich die Besucher erfuhren dann, dass Russland überhaupt nur Gutes wolle und überhaupt nicht aggressiv sei.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine werden ja nun vor allem Sprachkurse im russischen Haus angeboten. Was, Frau Dornblüt, finden Sie an denen gefährlich?
Na, Russland nutzt Sprache als Waffe, als Einflussmittel. Putin pflegt ja das Konstrukt der sogenannten russischen Welt und der gehören, so Putin, nicht nur ethnische Russen oder russische Staatsangehörige an, sondern alle, die sich der russischen Kultur zugehörig fühlen. Er sagt also, über russische Grenzen hinaus, zum Beispiel über die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, der neben Russland eben einige Nachbarstaaten auch angehören. Über die sagt er, die russische Sprache ist die einende Kraft. Sie festigt den geeinten Zivilisationsraum auf dem Gebiet der GUS. Und dementsprechend drängt Russland auch auf den Ausbau russischer Schulen in den Nachbarländern. Und wir sehen zum Beispiel in Armenien, wo ich gerade war, dass der Einfluss der russischen Sprache dort enorm ist. Da ist Russisch präsent, auch im Alltag, und viele Leute schauen zum Beispiel russisches Fernsehen. Die gucken abends erst armenische Nachrichten, und weil das Fernsehen dort nicht besonders spannend ist, schalten sie dann um, gucken russische Sender und sehen dort Filme und auch Propaganda-Talkshows. Und richtig gefährlich wird es eben, wenn Russland den Schutz von Russischsprachigen als Vorwand verwendet, um in Nachbarländern einzumarschieren, wie es eben genau in der Ukraine passiert ist. Und um noch mal kurz zum russischen Haus in Berlin zurückzukommen, da geht es ja nicht nur um Kultur und Sprache, sondern es gibt den Verdacht, dass unter dem Deckmantel der Kultur auch Agenten angeworben werden. Und zwar gibt es Hinweise darauf, dass der Leiter des russischen Hauses, der heißt Pavel Iswolski, Verbindungen zum russischen Militärnachrichtendienst GRU haben könnte. Das hat der Journalist Sergei Kanyev vom russischsprachigen Investigativportal The Insider recherchiert und dem RBB-Magazin Kontraste gesagt.
Aus Datenbanken geht hervor, dass Herr Iswolski eine Zeit lang im Wohnheim der Militärkommandohochschule in der Golowatschewa-Straße in Moskau gelebt hat. Ich hege deshalb großen Verdacht, dass Pavel Iswolski ein Offizier ist. Höchstwahrscheinlich ein Offizier des Militärnachrichtendienstes GRU.
Das russische Haus hat sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert. Das seien reine Spekulationen.
Wenn wir jetzt nochmal, Frau Dornblüt, auf die EU-Sanktionen kommen, also wenn der Weiterbetrieb des Hauses ein Verstoß gegen diese Sanktionen ist, dann drängt sich ja die Frage auf, warum die deutschen Behörden nicht tätig werden und durchgreifen.
Ja, das mag zunächst daran gelegen haben, dass es ein bisschen ein Hin und Her gab bei den Zuständigkeiten. Also erst waren die Bundesländer zuständig, also das Land Berlin. Seit diesem Jahr ist der Bund zuständig. Und ausschlaggebend sind aber vermutlich auch diplomatische Gründe. Man hat Angst vor Antwortmaßnahmen, nämlich einer Schließung des Goethe-Instituts in Moskau. Russland hat die Konten des Goethe-Instituts bereits eingefroren als Reaktion auf die Sanktionen gegen Rossatrudnitschestwo. Und offenbar glaubt man in der Bundesregierung, dass weiterhin über die Vermittlung von Sprache und Kultur vielleicht in die russische Gesellschaft hineingewirkt werden kann.
Glauben Sie, dass das russische Haus dennoch noch lange geöffnet bleiben kann?
Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Sie haben erwähnt, das Haus ist seit fast einem Jahr auf der Sanktionsliste beziehungsweise der Betreiber. Zwischenzeitlich sind jetzt ein paar Untermieter ausgezogen. Es gab jetzt eine Menge Medienberichte. Es gibt auch Proteste ukrainischer Organisationen. Möglicherweise wird sich die Bundesregierung überlegen müssen, ob es richtig ist, die eigene Kulturvermittlung in Russland so stark zu gewichten, dass man eben diese russische Propagandastätte in Berlin in Kauf nimmt.
Dem russischen Haus in Berlin, der größten Kultureinrichtung Russlands im Ausland, gelingt es bislang, die EU-Sanktionen zu unterlaufen. Woran das liegt und welche politische Funktion das Haus hat, darüber habe ich mit der Journalistin Gesine Dornblüt gesprochen. Sie ist auch Co-Autorin des Buches Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Dornblüt.
Sehr gern.
Plötzlich hatte sie als Theaterautorin einen Namen, Eve Benbenik, die Ende der 1980er Jahre als kleines Mädchen mit ihren Eltern aus Polen nach Deutschland kam, gewann 2021 den renommierten Mülheimer Dramatikerpreis. Mit ihrem Stück Tragödienbastard über drei Frauengenerationen zwischen Polen und Deutschland setzte sie sich gegen so schreiberfahrene Autorinnen wie Sibylle Berg und Rebecca Krichelsdorf oder auch Reinald Götz durch. Zwei Jahre später hat Eve Benbenik ein neues Stück vorgelegt. Im Werkstudio des Nationaltheaters Mannheim wurde heute Juices uraufgeführt. Für uns hat Björn Heyer die Aufführung besucht. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Eve Benbenik ist 2021 ja in der Kritikerumfrage von Theater heute auch noch als beste Nachwuchsautorin ausgezeichnet worden. Was, Herr Heyer, finden Sie an ihrer Dramatik so besonders und vielleicht ja auch herausragend?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Zunächst einmal ein gesellschaftlicher, würde ich sagen. Also es ist ein Werk und überhaupt ihr Schreiben, auch wenn man an ihr erstes Stück Tragödienbastard denkt, das sich also in einem sehr zeitgenössischen Diskurs verortet. Also wir sprechen über Klassismus auf der Bühne, denken an Anna Schnitzers Einfache Leute oder auch Christian Barons, ein Mann seiner Klasse. Also es wird verhandelt, das Prekariat, das Abgehängtsein, die Scham der eigenen Herkunft, das ist das Thematische, was ich sehr reizvoll finde und was natürlich in unsere Zeit passt. Aber was natürlich noch eine viel größere Strahlkraft hat, ist das Sprachkunstwerk, das sie mit jedem neuen Stück erweitert und fortschreibt. Ich hatte mich auch heute Abend bei Juices sehr an ein Rondo erinnert gefühlt. Ja, also gibt es Sätze, die knüpfen aneinander an. Es lebt von Wiederholungen. Eine Schauspielerin sagt ein Wort, eine andere greift es auf. Und so entsteht so ein Kreislauf. Es hat so fast so was Mantraartiges teilweise schon, der auch die Gefangenschaft der Figuren zum Teil ausdrückt. Und was mir ganz besonders gefällt, wir haben es ja mit einer Autorin zu tun, die ja Migrationserfahrung thematisiert. Und dieses Fremdsein in der Sprache, das stellt sie rigoros aus mit Sätzen wie tut sich ein Fenster aufmachen tun. Also hier wird die Migrationserfahrung richtig plastisch in der Sprache und das ist schon sehr einzigartig.
In unserer Theatersendung Rang 1 war Eve Benbenik am Nachmittag im Gespräch und sie hat erzählt, dass ihr Stück unbedingt mit einem abstrakten Raumbild beginnen sollte. Figuren hängen an einem glitschigen Kronleuchter und haben Angst vorm Abrutschen.
Kannst du dir das vorstellen, wie das ist, wenn man da hängt? Mit letzter Kraft rumhängt und du weißt, dass du eigentlich auf nichts fallen kannst. Auf ein Nichts. Dass du auf nichts fallen kannst, weil du weißt, dass du eigentlich nur auf dich selbst fallen kannst, auf dich selbst zurückfallen kannst, weil da sonst einfach nichts ist, weil da sonst einfach kein Boden ist, der dich auffangen könnte. Also ein Boden, an dem man nicht zerschmettert, wenn man aufprallt. Dass da kein sweeter, fluffy, puffy Boden ist, der dich hält, der dich auffängt, der ist da einfach nicht. Verstehst du?
Tja, wie lange hängt die Frau oder die zwei Frauen, die wir hören, an dem klirrenden Leuchter und was passiert dann weiter?
Tatsächlich ist es so, dass in diesem Stück, obwohl der Text ja sehr um dieses Motiv des Hängens herumgesponnen ist, die Figuren überhaupt nicht hängen, beziehungsweise ganz kurz am Ende des Stücks ist eine Figur in der Schwebe gehalten an so einem Karabiner. Aber im Grunde genommen ist das eher Mauerschau, es ist mehr Vorstellung und es ist vor allem auch mehr metaphorisch, denn es geht hier um das Gefühl des Abgehängtseins, auch das Gefühl der Angst zu fallen ins Nichts. Das Stück ist ja aufgeteilt in der Inszenierung von Kamila Polivkova auf drei Frauenfiguren, die mehr oder weniger eigentlich gar nicht besondere Charakteristiken aufweisen, sondern sie thematisieren ein Ich, das sich sucht. Und dieses Ich reflektiert die Erfahrung der eigenen Mutter, wie sie von Polen nach Deutschland kam, wie sie Spargel stechen musste, wie sie die Großraumbüros putzen musste, wohingegen eben die Tochter dann, das wird immer wieder angedeutet, oder dieses Ich, dieses Ich einen gewissen Aufstieg auch erlebt hat, aber es fällt immer wieder oder es droht zu fallen. Und diese Angst vor dem Nichts, vor dem Bodenlosen, das ist eigentlich dieses große metaphorische Hängen. Und ja, man spielt hier mehr mit Vorstellungen, mehr mit Bildern, als dass man es wirklich so ausbuchstabiert und tatsächlich zeigt.
Kamila Polivkova, Sie haben sie eben erwähnt, ein Shootingstar in Tschechien, hat Regie geführt. Juices ist ihre erste Arbeit in Deutschland. Was für eine Handschrift hat sie?
Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen kritisch gedacht, wo ist eigentlich die Regie, weil eine ganze Zeit lang gar nichts passiert. Wir gucken auf eine Bühne mit einem Bretterboden, der auf so Stelzen gehalten ist und hinten ist einfach nur eine Leinwand, alles recht grau, trist. Auch die Figuren haben relativ austauschbare Kleider an, sind in so Jumpsuits ausgestattet. Aber dann gelingt es der Regie immer wieder, auch ganz pointiert Bilder zu setzen. Also es gibt ja auch Komik, es gibt Witz auf der Bühne, ja, trotz dieses sehr ernsthaften Themas. Da gibt's in einem Moment eine Badeorgie, die kommen, versammelt sich um einen Eimer, da wird alles mögliche an Spülmittel reingekippt, auch Spülmittel, das so Happy-Namen hat wie Fühl dich gut und so weiter. Und das wird so richtig aufgeschäumt, es entsteht so ein kleines Mini-Schaumbad en Miniatur und das Bild kippt aber dann in eine Putzszene. Also es wird von der Komik ganz melancholisch und die Vergangenheit der Mutter wird wieder aufgerufen, die sich eben alles sehr hart erarbeiten musste, indem sie diese Großraumbüros geputzt hat. Und diese Geschichte wird nochmals in einem sehr bewegenden Bild aufgegriffen. Ich hatte ja erwähnt, es gibt so eine Doppelbödigkeit, also das Spiel auf den Brettern und eben eine Etage darunter, wo also dann die Schauspielerinnen im Dunkeln auch krabbeln müssen. Dann haben sie eine Kamera und es werden einzelne Gegenstände unterhalb dieses Bühnenbodens gefilmt, die an Großraumbüros erinnern. Währenddessen eine Figur eben erzählt, wie das eben für die Mutter war, ausgebeutet worden zu sein, sich nicht organisiert zu haben, nicht das eigene deklassiert sein und die Diskriminierung thematisiert zu haben. Und dabei läuft im Hintergrund, und da merken Sie, wie auch diese Bilder so mehrdimensional werden, es kommt ein Tropfsteinhöhlengeräusch, ja, und man fühlt sich immer wieder daran erinnert, das ist so eine große Suche, also dieses Ich sucht die Erinnerung an die Vergangenheit in dem Moment auf eine sehr bewegende Weise, da ist der Text fast schon pathetisch in dem Moment, und es sucht eben auch sich selbst in dieser Welt, in dieser Zwischensphäre, ja, zwischen aufgestiegen sein, aber irgendwie die Herkunft, den Stahlgeruch wird man nicht los. Und so sind minutiös verschiedene Bilder gesetzt, die einfach wirklich stimmig aufgehen.
Björn Heyer hat in Mannheim Ewe Ben Benneks Stück Juices gesehen, hörbar angetan von der Inszenierung. Besten Dank für die Premierenkritik. Traditionell präsentierte die Saar-Art alle 4 Jahre Kunst, die im Saarland geschaffen wurde. Dieses Jahr ist das anders. Die 12. Ausgabe der Saar-Art ist grenzüberschreitend ausgerichtet. Das Saarland, Lothringen und Luxemburg werden als Großregion verstanden. Neu ist auch, dass den teilnehmenden Künstlern Themen vorgegeben waren. Anke Schäfer hat die Kunstschau für Fazit besucht.
Au rendez-vous des amis heißt die Saar-Art 2023 und tatsächlich sind hier Freunde unterwegs. Künstler und Künstlerinnen aus Lothringen, Luxemburg und dem Saarland. Für Andrea Jahn, Kuratorin und zugleich Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, war es längst an der Zeit, die saarländische Landeskunstausstellung in dieser Weise zu öffnen.
Weil wir einfach sehen, dass wir ja grenzüberschreitend denken. Warum sollen wir Grenzen aufrechterhalten in unseren Köpfen, die faktisch nicht mehr da sind?
Trotzdem hatten die saarländischen Künstler und Künstlerinnen zunächst gegen das neue Konzept protestiert.
Also man hatte Angst, dass einem was weggenommen wird. Und es ist ja auch so. Viele Künstlerinnen und Künstler, die hier arbeiten und leben, sind natürlich nicht gut ausgestattet. Die kämpfen auch darum, dass sie ihre Arbeit machen können. Ich habe das schon bis zum gewissen Grad verstehen können. Nur dachte ich, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir uns doch öffnen.
Das Kultusministerium griff moderierend ein und so konnte sie jetzt eröffnet werden, die grenzüberschreitende Saar-Art 2023. Über 200 Bewerbungen sind eingegangen, ausgewählt wurden 62 Positionen, 70% davon von Frauen. Unter anderem von Künstlerin Christiane Dessecker. Sie studiert an der Hochschule für Bildende Kunst in Saarbrücken, stand dem neuen überregionalen Konzept zunächst auch kritisch gegenüber, hat sich aber inzwischen damit angefreundet.
Eigentlich eine schöne Erweiterung, auch für uns Künstler sehr interessant, weil man einfach Austausch hat mit Künstlern aus Frankreich, aus Luxemburg. Und ich finde es für die Region total passend.
Christiane Dessecker steht in der modernen Galerie im Saarlandmuseum vor ihrer monumentalen Zeichnung. Die ist fast 4 Meter hoch und etwa 12 Meter lang. Sie besteht aus 120 einzelnen Platten, auf die sie in der Pandemie über 3 lange Jahre mit Bleistift organische Formen gezeichnet hat.
Also ich habe im Frühling 2020 angefangen zu zeichnen und habe es wirklich bis die Pandemie offiziell für beendet erklärt wurde, am 5. April, glaube ich, genau 2023 gezeichnet.
Jeden Tag informierte sie sich über die Infektionszahlen und je höher diese lagen, desto stärker wurde ihr Bleistiftstrich.
Und so hat sich die Stärke der Pandemie in die Zeichnung eingeschrieben.
Die Pandemie spiegelt sich in mehreren Werken auf dieser Saarart, ebenso der Umgang mit dem Körper. Die Französin Elodie Lanotte zeigt auf ihren Fotos in der modernen Galerie den weiblichen Körper in Verbindung mit Wurzeln bzw. Holzobjekten und sorgt so für ein sehr eigenes visuelles Erlebnis. Für eine sehr eigene Schönheit. Das passt, denn erstmals waren für die Saarart auch Themen vorgegeben. Identität, Isolation, Vergänglichkeit und Schönheit. Vergänglichkeit und Schönheit springen dem Betrachter auch aus dem Werk von Katrin Haser entgegen. Sie hat in London am Royal Opera House durchgetanzte Ballettschuhe gesammelt und jetzt diese zu einer hochaufragenden Installation zusammengefügt.
Ich habe in London gearbeitet, da am Royal Opera House, auch mit den Tänzern. Ich habe im maskenbildnerischen Bereich gearbeitet. Also ich weiß, wie viel Schweiß, wie viel da drin steckt.
Katrin Haser kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt jetzt im saarländischen Dillingen. Ihre Installation wird im Museum St. Wendel zu sehen sein. Die Saarart 2023 verteilt sich nämlich auf 11 Museen bzw. Kulturorte im Saarland. In der Stadtgalerie in Saarbrücken stellt etwa die Luxemburgerin Susanne Nösen aus. Wir werden dort Teil einer Gruppe, die sich in einer Videoinstallation über unser Bild von Natur austauscht. Und das Projekt mit dem Titel Kollektiv Brem wird auf der Goldenen Brem stattfinden, auf der Grenze zu Frankreich. Ein unwirtlicher Durchgangsort, an dem es bereits die Gedenkstätte Gestapo-Lager Goldene Brem gibt. Eine Forschungsgruppe der Schule für Architektur Saar will dort jetzt eine internationale Bauausstellung initiieren. Den Grenzraum zu nutzen und die Freunde einzuladen, das müsse ausgebaut werden, sagt Kuratorin Andrea Jahn.
Also es ist doch großartig, wenn man dann davon ausgeht, dass wir in der Zukunft vielleicht eine Triennale daraus entwickeln können, wo diese Künstler alle, also aus der Großregion, nicht nur im Saarland ausstellen, sondern auch in Frankreich und in Luxemburg.
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es allerdings Geld. Da müssten dann die 3 Länder zusammenlegen. Könnte funktionieren. Warum nicht?
Unter dem Motto Au Rendez-vous des Amis findet die Saarart erstmals als grenzüberschreitendes Kunstprojekt an 11 saarländischen Kunststandorten statt. Und das bis zum 17. September. Anke Schäfer berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Thomas Jedicke.
Der Negativpreis Verschlossene Auster geht in diesem Jahr an Holger Friedrich, den Verleger der Berliner Zeitung. Der 56-Jährige erhalte die Auszeichnung für seinen erschreckenden und zerstörerischen Umgang mit dem journalistischen Informantenschutz, erklärte die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche zur Preisverleihung in Hamburg. Friedrich hatte nach eigenen Angaben den Namen eines Informanten an den Springer Verlag weitergegeben, und zwar des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Dieser soll Friedrich im Frühjahr 2023 vertrauliche Informationen angeboten haben. Mit der Weitergabe habe Friedrich den Quellenschutz und somit eines der Grundprinzipien des Journalismus gebrochen, urteilte das Netzwerk Recherche. Der Filmhistoriker Andreas Kötzing bedauert, dass es keine neuen filmischen Annäherungen an den 17. Juni 1953 gibt. Verglichen mit anderen historischen Ereignissen wie dem Mauerbau oder der Friedlichen Revolution, wo sich Dutzende von Filmen mit den Ereignissen auseinandersetzten, sei der 17. Juni in der filmischen Erinnerungskultur erstaunlich unterrepräsentiert, sagte Kötzing im Deutschlandfunk Kultur. Grund dafür sei einerseits, dass es wenig Filmmaterial aus dieser Zeit gäbe, da das Fernsehen erst im Entstehen war. Andererseits war die Erinnerung an das Ereignis des Volksaufstandes immer sehr umstritten. In der DDR war sie tabuisiert, auf westdeutscher Seite schnell ritualisiert.
Die Frage ist, warum wird so etwas nicht ausgeleuchtet, speziell im deutschen Kino? Denn wenn wir ehrlich sind und uns ehrlich machen, das deutsche Kino interessiert sich eben für die arbeitende Bevölkerung, für das Arbeitermilieu erstaunlich wenig. In Großbritannien oder in Frankreich kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Ereignis so spärlich vom Kino behandelt worden wäre wie der 17. Juni. Offenbar traut man sich da tatsächlich nicht so richtig ran. Und das ist generell natürlich so bei Themen, die eher so aus dem Milieu der einfachen Menschen, der Arbeiter kommen, da ist das deutsche Kino mit großen Berührungsängsten ausgestattet.
Der Filmhistoriker Andreas Kötzing. Der Winnetou-Darsteller Jean-Marc Birkholz hat den Schriftsteller Karl May gegen Vorwürfe des Kolonialismus und der kulturellen Aneignung in Schutz genommen. Karl May habe in Deutschland überhaupt erst einmal das Interesse für die indigenen Völker Amerikas geweckt, sagte der Schauspieler der deutschen Presseagentur. Von den Romanen ausgehend hätten sich dann viele Menschen ernsthaft mit diesen Völkern auseinandergesetzt. Karl May sei da ein extremer Türöffner gewesen und das zu verkennen halte er für oberflächlich, so Birkholz weiter. Im vergangenen Jahr war rund um den Kinofilm »Der junge Häuptling Winnetou« eine Diskussion um den Vorwurf der kulturellen Aneignung und des Rassismus entbrannt.
Seit bald 30 Jahren bereist der Kölner Fotograf Christian Herrmann Polen, die Ukraine, Litauen, Belarus, die Republik Moldau, Rumänien und Ungarn. Viele jüdische Familien nutzten nach dem Zerfall der Sowjetunion die Chance auszuwandern und Christian Herrmann begann damit, Gebäude zu fotografieren, die von der Geschichte jüdischen Lebens zeugen. Er zeigt Synagogen, Gemeindehäuser und Toraschulen, die zu Sporthallen, Kinos und Jugendclubs, Wodka-Distillerien, Bars, Depots und Wohnungen umfunktioniert wurden. Er fotografiert verwilderte oder überbaute Friedhöfe. Für sein ausdauerndes Engagement ist Christian Herrmann 2020 mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet worden. Jetzt hat er einen neuen Fotoband publiziert, der Überbleibsel der Vergangenheit, aber auch Restaurierungsversuche dokumentiert. Guten Abend, Herr Herrmann.
Hallo, Frau Brinkmann.
Auf dem Cover Ihres Buches Grenzland, Borderlands sieht man einen Grabstein, der umzukippen scheint. Er steht schräg im Wasser, ringsum kahle Bäume. Die Fläche wirkt überflutet. Warum stellen Sie dieses Bild besonders heraus?
Ja, ich glaube, weil es so symptomatisch ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, dieser Friedhof, der da fotografiert worden ist in Litauen auf einer der Reisen, ist eigentlich in einem sehr guten Zustand. Dass der Grabstein da so im Wasser steht, hat damit zu tun, dass der Friedhof relativ nah an einem großen See liegt. Und dieser See hat Auswirkungen auf den Friedhof. Aber eigentlich ist es ein relativ gepflegter Friedhof. Aber das Bild zeigt, was für eine Sinnflut im biblischen Sinne über die jüdische Bevölkerung im Osten Europas gekommen ist mit der deutschen Besatzung und dem Holocaust.
In Ihren Aufnahmen sieht man so gut wie keine Menschen. Gleichwohl treffen Sie auf Ihren Reisen ja Leute, die Ihnen Wege zu windschiefen Holzsynagogen oder brüchigen Bethäusern weisen. Auch junge Freiwillige, die Baudenkmäler restaurieren oder jüdische Grabplatten aus Straßen entfernen. Diese Gedenksteine wurden zum Pflastern benutzt. Nehmen Sie ein wachsendes Interesse wahr daran, das verwahrloste Erbe zu retten?
Ja, das ist definitiv so. Dieses Interesse hat definitiv zugenommen. Das kann ich an allen Orten beobachten und das betrifft alle Schichten in der Gesellschaft auch. Es sind natürlich die, sagen wir mal, gut ausgebildeten jungen Menschen, die anfangen sich zu fragen, wer sind wir eigentlich? Und die entdecken, dass sie gewissermaßen in ihren Ländern nie allein gewesen sind, sondern dass es dort auch immer in Anführungszeichen andere gab. Im Fall der Ukraine sind es beispielsweise die Polen im Westen des Landes, es sind natürlich die Juden, es sind die deutschen Kolonisten, deren Dörfer man immer noch überall finden kann. Es ist eine ganz multiethnische Geschichte gewesen und das geht inzwischen in den allgemeinen Narrativ ein, dessen, was wir sind. Wir sind nie alleine gewesen, wir sind immer viele gewesen. Und das lässt sich auch überall in den kleinen Orten beobachten. Die Menschen, die heute jüdische Grabsteine zu den Friedhöfen zurückbringen, das sind oft einfache Leute, die diese Grabsteine bei Straßenbauarbeiten finden oder in ihren Vorgärten oder entlang der Drainagen, die Straßen begleiten. Und diese Steine werden heute zu den Friedhöfen zurückgebracht. Und es ist vielen Menschen offensichtlich ein Anliegen, das zu tun. Das können sie überall beobachten.
Man erkennt ja auf Ihren Bildern, dass in Litauen und Belarus doch einiges instand gesetzt wurde. In den letzten Jahren haben die Regierungen mehr Geld für diese Arbeiten?
Es sind zwei Dinge, die in Litauen zusammenkommen. Einmal ist den baltischen Staaten mit dem Beitritt zur Europäischen Union deutlich gemacht worden, dass sie mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen haben. Gleichzeitig gibt es in allen baltischen Ländern ein großes Bedürfnis, das herauszustellen, was gewissermaßen nationale Identität ist. Wenn Sie in Litauen reisen, haben Sie entlang der Landstraßen überall diese braunen Wegweiser, die zu Kulturstätten weisen. Das kann eine Burg sein, das kann ein Kloster sein, das kann ein verfallener Herrensitz sein. Aber es sind auch die Synagogen, auch die jüdischen Friedhöfe, auch die Massengräber, die während der deutschen Besatzung entstanden sind, als die jüdischen Menschen dort umgebracht worden sind. Für Belarus gilt noch etwas anderes. Belarus, das muss man sich vorstellen, hat während der deutschen Besatzung fast ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. Deswegen gibt es gewissermaßen ein Staatsinteresse, daran zu erinnern. Es gibt viele Massengräber, die mit Gedenksteinen versehen sind, die heute noch den sowjetischen Narrativ haben. Und dort lesen sie nichts über Juden. Dort lesen sie etwas über friedliche sowjetische Bürger, die von den deutschen Besatzern ermordet worden sind. Es sind natürlich Menschen, die nicht ermordet worden sind, weil sie friedliche sowjetische Bürger waren, sondern weil sie Juden waren. Diese Gedenksteine, die diese Botschaft transportieren, gibt es gewissermaßen parallel inzwischen. Es gibt viele große Massengräber, die den alten Gedenkstein aus der sowjetischen Zeit haben und den neuen Gedenkstein aus den letzten Jahren haben.
Die Zerstörung jüdischer Häuser und Wohnviertel begann im Zweiten Weltkrieg. Später wurde der Verfall nicht aufgehalten, beziehungsweise Gebäude wurden eben zweckentfremdet. Und nun droht durch den Krieg in der Ukraine noch mehr verloren zu gehen. War Ihnen immer bewusst, dass Sie an einem Archiv arbeiten?
Ja, natürlich, umso mehr man reist und fotografiert, umso mehr wird das natürlich ein Archiv. Ich habe dieses Archiv aber nie angefangen, weil ich mir dachte, das wird irgendwann alles verschwunden sein. Und es wird ja auch tatsächlich nicht alles verschwunden sein. Manche dieser Orte werden verloren gehen, aber vieles wird auch erhalten werden und vieles wird auch irgendwann restauriert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Tatsache, dass es Aktivisten in allen Ländern, in denen ich gereist bin, gibt, gibt mir da eine Gewissheit. Was den Krieg angeht, alle Bilder in Grenzland, Borderlands, von denen ist keines bisher durch den Krieg zerstört worden. Das ukrainische Kulturministerium führt eine Liste über zerstörte Kulturdenkmäler. Und da finden sich auch Synagogen, Friedhöfe, Gemeindezentren und andere Gebäude, die mit jüdischer Geschichte verbunden sind, aber die sind nicht in diesem Buch. Was aber wahr ist, ist, dass dieser Krieg für die Aktivisten, die sich um diese Orte kümmern, natürlich eine völlige Katastrophe ist. Trotzdem geht deren Arbeit weiter. Das ist jetzt 3-4 Wochen her, dass ein Freund von mir in dem kleinen Ort Stry immerhin 300 jüdische Grabsteine aus dem Hinterhof eines Geschäftes geholt hat, die dort verbaut worden waren während der Sowjetzeit. Das sind Grabsteine von dem alten jüdischen Friedhof des Ortes. Den neuen gibt es weiterhin noch, auch wenn der völlig überwuchert und überwachsen ist. Diese Arbeit geht weiter, soweit die Leute in der Lage sind, sie noch leisten zu können unter den Kriegsbedingungen. Und das ist eben vielfach behindert.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Christian Herrmann, für das Gespräch und will noch einmal den Titel Ihres dokumentarischen Fotografiebandes nennen. Das Buch heißt Grenzland, Borderlands und ist im Lukas Verlag erschienen. Ihnen einen guten Abend.
Ja, vielen Dank, Frau Brinkmann.
No one is an island. Das war das Motto des 24. Poesiefestivals, das gestern Abend in Berlin zu Ende gegangen ist. 120 Dichterinnen und Dichter aus 30 Ländern waren angereist, um eine Woche lang aus ihren Arbeiten zu lesen und über das zu sprechen, was den Schreib Impuls auslöst. Es ging oft um die Suche nach der eigenen Identität, aber auch Alltagsgedichte und Sportlyrik spielten beim ersten Festival unter der Leitung der Dichterin Katharina Schultens eine Rolle. Cornelius Wüllenkämper bilanziert das Festival.
Magic does happen in poetry. Mystery especially happens, I think.
Poesie ist Magie und Geheimnis. Es ist geheimnisvoll, wie Klang und Sinn aufeinandertreffen und aus einem Thema wie Fingerhut plötzlich ein großes Thema wird. Es ist magisch.
In seinem Gedicht Fingerhut zerlegt der britisch-pakistanische Dichter Safar Kunial den englischen Begriff Foxglove in einzelne Silben und untersucht die Buchstabenfolge mit Blick auf seine zweisprachige Jugend. Wörter haben Taschen, heißt es in einem von Kunials Gedichten. Sie tragen verborgene Bedeutungen, geheime Verbindungen und versteckte Klänge in sich.
Sometimes I like to hide in the word foxgloves. In the middle of foxgloves, the excla is hard to say.
Den Weg zur Dichtung fand Kunial ausgerechnet beim Cricketspiel, dessen Terminologie tiefer dritter Mann, dünnes Ende oder feines Bein, ihn animierte, seine Erfahrung im englischen Nationalsport in Dichtung zu verwandeln, in der es hintergründig immer auch um die Frage der Zugehörigkeit geht. Lyrik aus dem Alltag geboren gab es auch im Poesiegespräch mit Eileen Miles und Alice Notley, den beiden Ikonen der New York School der 80er Jahre. Wie die beiden betagten Damen auf der großen Bühne der Akademie der Künste im Berliner Tiergarten über die materiellen Überlebensstrategien als Dichterin und über den Ursprung ihrer Gedichte plauderten, war in Sachen Bühnenperformance der Höhepunkt des Festivals. Immerhin hatten die Kollektive der New York School Humor, Spontanität, Alltagserfahrung und Formexperimente zu Leitlinien ihres künstlerischen Ausdrucks erhoben. Während Alice Notley aus ihren Postkartengedichten an Arschgesichter und Knallköpfe vortrug, resümierte ihre Dichterkollegin Eileen Miles ihre Schreibmotivation.
I feel like talking about what's there means a kind of abstraction.
Schreiben über das, was da ist, erfordert eine Art Abstraktion. Beim Schreiben geht es um das Zimmer, in dem man sitzt, aber auch um die Gedichte, das, was sie aussagen sollen. Man versucht, eine Intimität zu schaffen, indem man so tut, als seien die Leser mit im Raum. Es geht um eine unverfälschte Nähe zu den Menschen, die das Gedicht später lesen werden, und zugleich um eine radikale Präsenz des eigenen Ich. Die Poesie ist ein Moment radikaler Präsenz, der wachrütteln soll.
You know, it's like I struck awake.
Für wache Momente sorgte auch Dean Bowen, ein Niederländer mit surinamischen Wurzeln, der in einem halb geschrienen, halb geflüsterten Gedicht über Vergebung und die Erinnerung an die koloniale Sklavenwirtschaft reflektierte.
And that helped me. Diese
Erkenntnis half mir dabei, eine Sprache zu finden, die der komplexen Zusammensetzung gerecht wird, die mich eben ausmacht. Dazu gehört mein französischer Urgroßvater ebenso wie die Art und Weise, wie europäisches Denken die Vorstellungswelten meiner schwarzen Vorfahren und auch die Regeln okkupiert haben, nach denen sie in dem Land gelebt haben, das ihre Heimat war. Diese Dynamiken untersuche ich in meinen Gedichten pausenlos, ohne sie dabei festzulegen. Im öffentlichen Diskurs wird oft versucht, etwas dingfest zu machen, was immer fluide war und ist. Und das Fließende ist der Poesie als Form eingeschrieben.
And I've never understood poetry to be a place where fluidity isn't intrinsic to the form.
Identität als etwas Veränderbares, nicht Greifbares und die Poesie als Medium der Doppeldeutigkeit und Widersprüchlichkeit. Das waren Lichtblicke nach anderen Poesiegesprächen, in denen sich die Rede über Dichtkunst manchmal in Lehrformeln einer allzu akademisch aufgeladenen Identitätspolitik erschöpfte. Dass Dichtung politisch sein kann und darf, das wurde auf dem Festival in Berlin immer wieder deutlich. Etwas mehr Abstand zum Geist der Zeit und mehr Konzentration darauf, was Poesie neben konkreten Anliegen auch formal zu bieten hat, hätte dem vielstimmigen Festival allerdings gut getan.
Dieses Fazit zieht Cornelius Wüllenkämper. Er hat das 24. Poesiefestival in Berlin besucht. Und Tobias Wenzel bilanziert die Woche im Feuilleton.
Ausgangsgedanke war, Geflüchtete gerecht über die EU zu verteilen. Ergebnis ist, es kommen keine mehr rein, sagte Friedrich Küpersbusch in seiner Interviewkolumne für die Taz zur geplanten Verschärfung des EU-Asylrechts. Interessant wäre eine Überprüfung, ob die deutsche Zustimmung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Fragt uns nicht, wo. An dieser Stelle dürfte etwa Annalena Baerbock, die diese Asylpolitik verteidigt hat, verlegen hüsteln. Nicht für das Hüsteln, aber für das Husten brach Peter Kümmel in der Zeit auf amüsante Weise eine Lanze. Ihm ging es um das Husten, das bei Konzerten und Theateraufführungen aus dem Publikum ertönt. Das Theaterhusten ist Schattenkunst. Sie nistet in der echten, anerkannten Kunst, schrieb Kümmel und lieferte eine detaillierte Typologie dieses Hustens. Die Bandbreite reiche vom Vertuschungshusten bis zum Echohusten. Dann kennen Verhaltensforscher das »Ich habe das letzte Wort« Husten, welches im Theater oft am Ende eines Bühnenmonologes erklingt. Von den besseren Plätzen trocken zur Bühne hinaufgeknurrt, lässt es sich als akustischer Erledigthaken deuten und wird bevorzugt von Autoritätspersonen, Juristen, Ärzten, Lehrern eingesetzt. Bleibt zu hoffen, dass sich das Theater- und Konzertpublikum nicht mithilfe jenes Bluthustens in die Kunst einbringt, der in Cormac McCarthys Roman »Die Straße« beschrieben wird. Sein Roman »Die Straße« gehört zu den Büchern, die einen in ihrer Gewaltdarstellung bis ins Mark erschrecken können, die einen in der grandiosen Unerbittlichkeit der Schilderung, aber die ganze Zeit über auch zu fesseln vermögen, schrieb Dirk Knipphals in der Taz in seinem Nachruf auf den US-amerikanischen Schriftsteller. Kein Wunder also, schrieb Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung, dass diese Düsternis seiner Romane auf die Beschreibung seines Wesens abfärbt. In den meisten Nachrufen heißt es jetzt, er sei ein menschenscheuer, knurriger Alter gewesen. Rühle aber hält dieses Bild für falsch und zeigte einen ganz anderen Menschen, indem er Cormac McCarthy so zitierte. »Ich möchte im Grunde nur das Leben genießen und hab eigentlich immer eine gute Zeit.« Die Schriftstellerin Sibylle Berg hatte bisher eine außergewöhnliche Zeit und ein teils hochdramatisches Leben, jedenfalls laut Selbstauskunft. Ihr Vater sei zu DDR-Zeiten in Weimar Musikprofessor gewesen. Ihre Mutter habe sich durch eine herbeigeführte Gasexplosion das Leben genommen und sie selbst sei bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Warum sollte man jemandem nicht glauben, der so etwas Tragisches erzählt? Lucia Scherrer kritisierte nun aber in der Neuen Zürcher Zeitung die Medien, die Bergs Selbstauskünfte ungeprüft veröffentlichen. Denn einerseits habe die Autorin selbst gesagt, sie habe im Umgang mit Journalisten gelernt, zu faken und Lügen zu erzählen. Andererseits sind Scherrer einige Ungereimtheiten aufgefallen. Der einzige Musikprofessor, den es während der SED-Diktatur in Weimar gab, hieß Michael Berg. Er ist 2019 gestorben, schrieb Scherrer. Auf den Todesanzeigen ist keine Sibylle Berg aufgeführt. Dass er ihr Vater gewesen sein soll, löst bei ehemaligen Weggefährten Erstaunen aus. Von einer Ex-Frau, die sich in die Luft sprengte, wissen sie nichts. Natürlich darf man sein Privatleben auch mit Hilfe der Fantasie schützen. Aber wenn man sich als Opfer darstellt, sollte die Selbstauskunft wahrheitsgemäß sein. Ob sie das ist, konnte Lucien Scherrer in der NZZ nicht mit Sicherheit sagen. Auf schriftliche Fragen an Sibylle Berg mit Bitte um Klärung habe Bergs Anwalt mit einem Schreiben reagiert, in dem er juristische Konsequenzen angedroht habe. Im Tagesspiegel vom Sonntag wirft Joachim Huber der Anwaltskanzlei, die Rammstein-Sänger Till Lindemann vertritt, Einschüchterung vor. Er meint Einschüchterung der Medien, denen die Kanzlei teils unerlaubte Verdachtsberichterstattung vorhält. Gleichzeitig fühlen sich auch Frauen, die Vorwürfe gegenüber Till Lindemann erhoben haben, eingeschüchtert. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung auch für Till Lindemann. Aber selbst wenn nichts Justiziables nachzuweisen sein sollte, gibt es auch noch eine moralische Komponente. Und da verwundert es schon, dass es einigen an Empathie mit den jungen Frauen mangelt. Gerrit Bartels erwähnt, ebenfalls im Tagesspiegel vom Sonntag, den Zusammenhalt der Fans mit Till Lindemann und der Band. Leute wie Dieter Nuhr und Uwe Tellkamp stützen diesen Zusammenhalt mit ihren Quatschäußerungen. Beispielsweise, dass bei Rammstein Backstage wohl kaum Halma gespielt werde oder sich die Leute nicht einfach an den Händen fassen, schreibt Bartels. Die Rammstein-Tour geht weiter, in Bern, 2 Auftritte, es folgt Madrid, in vollen Stadien. Vielleicht ist unser Gehör auch einfach nicht sensibel genug, um den Protest der Rammstein-Fans wahrzunehmen. Vielleicht distanzieren sie sich ja doch von Till Lindemann, indem sie beim Konzertbesuch ganz laut husten. Das wäre dann das Vorwurfshusten, jedenfalls nach Peter Kümmels Typologie des Konzert- und Theaterhustens. Weiter bekannt ist das »Ich bin auch hier« Husten des Abonnenten, schrieb Kümmel in der Zeit. Als dessen Steigerung gilt das »Wir sind schon da, seid ihr auch schon da« Husten, mit dem im dunklen Saal befreundete Ehepaare sich von Balkon zu Balkon grüßen.
Das war der Feuilleton-Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.